Hallo Kerstin.
Hallo Tim.
Schön, dich wieder zu hören hier bei uns in unserem Gaming-Podcast Hidden Gems, in dem du und ich über alles sprechen, was das Videospiel berührt und davon ausgeht. Und heute, Kerstin, wir fangen wieder an mit einer Metapher. Nämlich, die Gaming-Community ist ein Club und vor einem Club steht ja meistens eine Person, die darüber entscheidet, wer kommt rein und wer nicht. Manchmal sind die Kriterien relativ eindeutig. Natürlich unter 18 darf man jetzt nicht rein. Vielleicht auch jetzt nicht mit Glasflaschen geklimper oder was weiß ich. Aber manche Kriterien, warum man jetzt rein darf und nicht, sind auch eher willkürlich, sind manchmal bestimmt und abhängig von der Person, die da steht. Und wir wollen uns heute mit dem Thema beschäftigen, dem sogenannten Gatekeeping. Das heißt, was bedeutet das, eine Gamerin zu sein? Wer bestimmt das überhaupt? Wer sagt, ab wann man das ist? Was gibt es da für Kriterien? Sind diese Kriterien sinnvoll? Sind sie absurd? Braucht es überhaupt dieses Gatekeeping, um da jetzt gewährleisten zu können, wer dazugehört und wer nicht? Und darüber wollen wir uns heute einfach mal ein bisschen austauschen. Welche Erfahrungswerte haben wir da über unsere Laufbahn als Gamerin gesammelt? Und dürfen wir uns überhaupt so bezeichnen? Das ist so ein bisschen die Frage, die wir heute in die Waagschale werfen, Kerstin. Und vielleicht magst du einfach mal anfangen, wozu braucht es Gatekeeping? Was ist die Funktion davon?
Ja, das fragt man sich so ein bisschen, ne? Also Gatekeeping ist so ein Stichwort geworden, das in den letzten Jahren eigentlich überall rumgeworfen wird. Das gibt's für beinahe jede Community, die sich wirklich auch als Community bezeichnet. Und ich meine jetzt vor allem popkulturelle Communities, also die sich auf bestimmte Genres beziehen, Musikgenres, Filmgenres, wenn es um Bücher geht und eben auch ums Gaming. Und da geht es meistens eben darum zu entscheiden, wie du gesagt hast, wer kommt rein in den Club, in die Community und wer muss draußen bleiben. Einfach auch aus so einer Identifikationslogik. Also wenn ich mich Gamerin nennen darf, heißt das, ich bin im Club, ich darf mit den ganzen anderen Gamern rumhängen, ich kann mich mit denen austauschen, wir benutzen ähnliche Vokabeln, wir haben vielleicht auch noch andere Lebensbereiche, die sich überschneiden, weil wir vielleicht, weiß ich nicht, das ist zumindest immer die Annahme, weil wir vielleicht eine ähnliche Weltanschauung haben, weil wir vielleicht ähnliche Werte teilen, das muss gar nicht so sein, aber erstmal fühlt es sich vielleicht so an, wenn man sagt, ah, du bist auch Gamer, ah, krass, wir teilen auf jeden Fall ein Hobby, wir können irgendwie ins Gespräch miteinander kommen. Und deswegen ist es natürlich erstmal ein ganz cleverer Abgrenzungsmechanismus zu sagen, ich bin Gamerin, aber du nicht, weil du erfüllst nicht die Mindestanforderungen. Aber es ist natürlich auch interessant, weil so richtig berechtigt ist dieses Gatekeeping meistens nicht. Also das sehr klare Abgrenzen von der Community macht eigentlich nur dann Sinn, wenn es darum geht, die Community tatsächlich zu schützen. Also wenn es zum Beispiel um kulturelle Aneignung geht. Darum zu sagen, darf jetzt jede Person sich einfach bestimmte Sachen aneignen, die vielleicht einer bestimmten Religion, einer bestimmten Kultur zugeschrieben sind und da einfach eine andere Bedeutung haben und nicht einfach nur ein Trend sein sollen oder einfach nur, ja, vom Kapitalismus jetzt mal groß rausgebracht werden und einfach für jede und für jeden was sind. Da macht es, finde ich, durchaus Sinn zu sagen, da muss man klar abgrenzen, gehörst du zu der Community oder gehörst du nicht dazu. Aber wenn wir jetzt von Gamern reden, dann ist es, finde ich, immer direkt so ein bisschen absurd, weil die Frage ist, dahinter steht eine riesige Industrie, ein großer Industriekomplex, der eigentlich nur davon profitiert, dass möglichst viele Menschen Geld reinstecken und zu Gamern werden. Und aber trotzdem gibt es diesen Mythos von dem kleinen Gamer, der ganz allein in seinem Keller hockt und nur Freunde über WoW hat und niemals die Sonne an seinen Oberkörper lassen darf. Und sobald dann jemand, der vielleicht nicht dieses Klischeebild erfüllt, bedient, kommt und sagt, ja, ich bin aber auch Gamer, weil ich spiele, seit ich 12 bin, Candy Crush auf meinem iPhone, dann wird es schwierig. Und dann ist es direkt so, oh, das zählt nicht. Das zählt nicht, du bist gar kein Gamer. Also so richtig berechtigt, würde ich jetzt direkt mal zu Anfang sagen, ist es eigentlich nicht in der Gaming-Community.
Und es ist halt willkürlich. Ich meine, es gibt da jetzt keine Gesetzeslage, kein Kodex, keine nicht niedergeschriebenes oder keinen Test, den man bestehen muss, bevor man irgendwie rein darf. Aber trotzdem gibt es da schon implizite Bilder, wie du gesagt hast, oder Voraussetzungen, ja, Mindestanforderungen, wie manche Spiele das ja auch haben, um überhaupt gestartet werden zu können, braucht man ein bestimmtes Set an Skills oder vielleicht auch Erfahrung, an Spielehorizont, an Kanon, den man schon durchgespielt hat, in einem gewissen Genre zum Beispiel. Aber es ist so ein bisschen willkürlich, weil wenn man es vergleicht, es wird von dem Gamer gesprochen oder der Gaming-Community, es wird immer so alle, also so eine Kuppel drüber gespannt. Aber wenn man es jetzt vergleicht, ich sage ja jetzt auch nicht, natürlich kann ich das auch sagen, aber ich sage ja nicht, ich bin Musikfanatiker, weil das stimmt ja gar nicht, weil ich höre jetzt zum Beispiel weniger klassische Musik oder weniger oder höre jetzt irgendwie keine, was höre ich denn nicht?
Hörst du Trap?
Habe ich gehört.
Ah, so, okay.
Vielleicht
bist du doch kein Musikfanatiker.
Bin ich? Ja, aber habe ich, bin ich jetzt Trapper, sozusagen, weil ich es mal gehört habe, ist es so ein bisschen die Frage, aber ich höre jetzt keine, aber dafür höre ich gerne Indie-Rock-Musik oder habe ich auch meine Phase, wo ich ein bisschen Metalcore mir reinfahre. Und das Gleiche gilt ja auch für das Filmmedium, wenn ich jetzt sage, ich liebe Filme. Also das kann man vielleicht bei einem schlechten Date irgendwie, wenn man gar nicht weiß, was man... Ich liebe Filme. Und beide so, ah ja, toll.
Schön.
Aber eigentlich weiß man gar nicht, was gemeint ist und ob man jetzt Romcoms super cringy findet oder eigentlich super auf abgespacete Space Opera.
Ja. Ja, das ist spannend, ne? Weil bei diesen Medien muss man eigentlich konkreter werden. Auch da gibt es Gatekeeping. Mhm. Wenn du zum Beispiel von Metal sprichst, dann haben wir eine große, auch wieder hier eine Underdog-Community, zumindest nehmen sie sich das so, wir sind die Außenseiter, wir sind die Mobbing-Opfer damals in der Schule, weil wir nur schwarz getragen haben und uns alle gesagt haben, lächel doch mal. Und deswegen haben wir jetzt die Ellenbogen raus und es darf sich nicht jeder Mettler nennen. Aber es ist eben kleiner, ne? Es ist genreabhängig. Und bei diesem Tag Gamer, Gaming-Community, wie du schon sagst, das umfasst direkt das ganze Medium-Spiel. Und es ist unklar, sind es eigentlich die 1000 Stunden in Counter-Strike, die ich brauche? Oder sind es irgendwie auch Handyspiele, die zählen? Oder was ist mit Free-to-Play-Games? Zählen die eigentlich? Also so gar nicht so richtig klar, wie kann man denn da überhaupt dazugehören oder nicht? Bei Metal ist es vielleicht, ich ziehe mich schwarz an, lasse mir die Haare rauswachsen und weiß, wie man gut headbangt. Das sind vielleicht die Mindestanforderungen. Ja. So. Ja. Gaming, unklar.
Aber Kerstin, wir können ja nicht leugnen, dass wir auch an uns selber sowohl vielleicht mit uns selbst kritisch als auch vielleicht mit anderen in der Begegnung mit anderen irgendwie kritischer sind. Was würdest du da sagen, sind da Momente, wo du, wenn du jetzt zurückdenkst, wo du durch bestimmte Mechanismen dich gefragt hast, gehöre ich da jetzt zu oder nicht? Oder darf ich darüber sprechen, wenn ich jetzt noch Gamerin bleiben will? Oder ist das ein Red Flag?
Auf jeden Fall. Also das ist was mich in meiner Jugend sehr stark beschäftigt hat, weil ich diesen Gamer-Tag so gerne haben wollte. Ich wollte darauf so gerne stolz sein. Das hieß aber auch, dass ich bestimmte Sachen wirklich nicht erwähnt habe, wie du gesagt hast. Ich habe versucht, das abzuspalten, abzutrennen von mir. Und das ist verrückt, weil ich spiele, seit ich ungefähr 6 bin, Sims. Das heißt, ich habe bestimmt, wenn man das auf Lebensjahre rechnet, einige Jahre in Sims investiert, ja. Und trotzdem habe ich lange, lange Zeit und auch jetzt wieder, jetzt wo ich 28 bin und auch wieder mich frage, wie rede ich mit anderen Leuten über mein Hobby Gaming, das ist interessant, vermeide ich es, über Sims zu sprechen. Ich habe eine Journalistin gefunden, die es beschreibt, als die Sims waren immer so etwas wie der Frauenroman. Also so ein sehr abgewertetes Genre eigentlich, über das man nicht so richtig spricht, weil das ist was für Mädchen vielleicht. Und genau so war es aber auch mit zum Beispiel Browser-Games oder Handy-Games. Also ich hatte Facebook natürlich, 2013 bin ich eingestiegen. Nee, ich glaube früher. 2009 hatte ich, glaube ich, meine... Wann ist Facebook gestartet? Naja, auf jeden Fall. Um die 2010er habe ich mein Facebook-Profil eröffnet, war sehr stolz und habe direkt bei Farmville angefangen, meine Farm aufzubauen. Und habe also da nie drüber gesprochen, weil erstens auch ein bisschen mit wem, aber dann auch irgendwie im Nachhinein so, nee, das ist gar kein Gaming, das zählt nicht. Und ja, es ist sehr spannend. Ich meine, dazu gehört natürlich auch immer, sich ein bestimmtes Vokabular anzueignen. Das habe ich auch gemerkt. Wenn du die Wörter kennst, dann kannst du auch schneller behaupten, dass du Gamerin bist. Also selbst wenn du es gar nicht unbedingt sagen kannst, ich weiß nicht, ich habe zum Beispiel manchmal einfach Let's Plays geguckt, aber behauptet, ich hätte die Spiele selber gespielt, weil ich so Angst davor hatte, jetzt Ablehnung zu bekommen, weil das machen echte Gamer nicht. Und wenn du dann aber wenigstens genau sagen kannst, was wo passiert und die Wörter kennst, die Vokabeln kennst, dann ist es schneller, also einfacher dazuzugehören und das sofort zu geben. Eigentlich spannend. Wie war das bei dir, Tim?
Bei mir ging es ähnlich. Es gibt auch eine Phase meines Spielertums, die ich immer so ein bisschen leugne oder was heißt, die ich nicht so ernst nehme. Und das war eben auch in meiner Jugend, nämlich meine iPod-Touch-Gaming-Zeit. Da habe ich extrem viel Mobile-Games gespielt und das waren viele Highscore-Spiele, Auto-Runner oder so wirklich, ja, blöde Level-Games. So, also wirklich, wo man einfach relativ stumpfsinnig Dinge getan hat, ja. Und die also da bin ich auch immer noch. Jetzt habe ich gerade meinen ganzen Gaming-Backlog umgezogen auf eine neue Webseite und habe mich gefragt, pflege ich diese Spiele jetzt auch noch wieder ein? Mhm. Gehören die dazu? Und so ein bisschen hat das auch damit zu tun mit der Begegnung oder wie haben damals die Leute um einen rum reagiert oder wie wurde da Spielen oder Game auch eingeordnet? Also da habe ich mehr erlebt, dass gerade Leute, die nicht aus dem Gaming kommen oder sei es Familie oder Freunde, die eben nicht spielen, die das eben von außen so ein bisschen stigmatisiert haben und mich da so weggedrückt haben in so eine Schublade. Also es ist nicht nur, wir haben jetzt am Anfang viel darüber gesprochen, über sozusagen die von innen sagen, nee, du kommst nicht rein, sondern die von außen sagen, ja, geh mal zocken. Zum Beispiel zocken war so ein Wort oder so eine, du zockst, ja, war so konnotiert mit so einem Kontrollverlust und so eben, man spielt und spielt und spielt, man hat keine Relation zum Leben mehr, das ist jetzt ein bisschen überzeichnet, aber einfach, dass man zockt, man ist da irgendwie so richtig drin und das habe ich viel gehört und das war lange so ein Begriff, den ich dann auch gar nicht mehr benutzt habe und heute, jetzt mit mehr Verständnis und so ein bisschen breiterer Lebensbrust, habe ich dann irgendwie gesagt, nö, es ist ja gerade, Spielen ist für mich gerade das Gegenteil von produktiv sein und Lohnarbeit leisten und natürlich fühlen sich manche Spiele wie Arbeit an, aber einfach, dass ich jetzt einfach mal nicht nur funktioniere und jetzt irgendwie was, Zitat Gänsefüßchen, Sinnvolles tue, sondern eben vielleicht auch gerade das Gegenteil für eine gewisse Zeit natürlich und deswegen habe ich das häufig erlebt, dass auch von außen oder von dem sogenannten Außen immer relativ ein scheinbar einheitliches Bild von was sind SpielerInnen, was sind GamerInnen herrscht. Und das hat immer, also löst häufig eben negative Gefühle aus und wenig wird man da begegnet mit so einem Gefühl von Neugierde oder einer Nachfrage. Hey, was spielst du denn eigentlich? Was machst du da? Oder so anders als würde man fragen, hey, welches Buch liest denn du da gerade? Das passiert dann auch häufiger, als mal zu fragen, hey, was spielst du eigentlich gerade?
Und das ist total spannend, weil das ja eigentlich in den anderen Mechanismus wieder reingibt und reinfüttert, ne? Also genau in dieses Identifikationspotenzial damit so, wir sind die, die nicht verstanden werden, aber wir untereinander verstehen uns gegenseitig und können uns irgendwie Halt geben, wollte ich fast schon sagen. Und das wäre auch total schön, dieses sich gegenseitig verstehen und seine eigene Community finden und darin einfach aufgehen und aufblühen, mega schön. Wenn das nicht aber vor allem bei der Gaming-Community bedeuten würde, dass es auch immer Menschen gibt, die ausgeschlossen werden und auch, ja, auf ganz schön brutale Weise ausgeschlossen werden. Also es ist so ein bisschen gotta catch 'em all, was die Diskriminierungsformen angeht. Ich habe mir so ein paar Sätze ausgedacht, die ich schon so gehört habe und die da irgendwie im Äther bei Twitch, Discord, sonst wo so durch den Raum fliegen. Zum Beispiel, dürfen Sekiro, Bloodborne, Elden Ring verschiedene Schwierigkeitsgrade haben? Große Diskussion der letzten Jahre. Oh mein Gott, Elden Ring kann man leichter spielen. Easy Mode, ist das überhaupt noch Gaming? Oder spielen Mädchen nur Candy Crush und Pferdespiele? Großes Stigma der Pferdespiele. Vielleicht gibt es deswegen so wenige. Heiße These von mir. Oder aber auch die Gegenfrage, zocken echte Männer Call of Duty und Counter-Strike? Also Ego-Shooter, ist das, was echte Männer machen? Und was ist, wenn du nicht mal einen Controller bedienen kannst? Ja, auch gern gesagt so, ja, da hast du halt die mechanischen Skills nicht für. Aber was ist mit Menschen, die entweder nicht damit aufgewachsen sind oder aus anderen Gründen diesen Controller nicht bedienen können? Und auch gerne in den letzten Jahren, auch von mir gerne gesagt, Fortnite ist nur was für kleine Kinder, die 13-Jährigen, die die Kreditkarte ihrer Eltern gecovert haben und sich jetzt irgendwelche Skins kaufen und Tänze nachtanzen. Also gerne mit Abwertung verbunden, gerne mit runterdrücken und ich bin ein echter Gamer, weil und vor allem auch, weil ich das und das nicht mache. Und wenn du das machst, dann, sorry, aber trennen uns Welten. Und ich glaube, das ist einfach wahnsinnig schade daran. Also das ist so, es gibt dieses Potenzial für eine Community, die sich gegenseitig unterstützt. Und das gibt es ja auch, das will ich überhaupt nicht absprechen, dass es nicht in dieser Community auch tolle Beziehungen untereinander gibt, sich Menschen gefunden haben, die sich, wie gesagt, gegenseitig verstehen und ihr Hobby miteinander teilen. Aber es gibt eben auch diesen großen und sehr lauten Teil in der Community, der immer wieder sichtbar macht, die wollen wir hier nicht drin haben und wir sind so und ihr seid so.
Du hast es leider gut treffend benannt mit diesem, da trennen sich Welten. Es geht häufig eigentlich um die Betonung des Trennenden, dass dann eben weniger nach dem gesucht wird, was einen eint, nämlich die Leidenschaft für ein Medium erstmal, für eine Auseinandersetzung, für eine Passion, die man irgendwie hat, eine Leidenschaft, die man pflegt, dass man da Zeit investiert, egal in welcher Form, ob ich jetzt ein Spiel nur spiele und mich in der Welt aufgehe oder das übertrage, dass ich sage, hey, ich gehe in die Richtung Cosplay und ich baue mir jetzt irgendwie diese Figuren nach und mache krasse Kostüme. Ich gehe in die Richtung Fanfiction. Ich setze mich mit der Geschichte oder der Welt, in die ich eintauche, auseinander, schreibe die fort. Also es sind ja alles Dinge, die eigentlich positiv sind, weil sie ja bedeuten, jemand ist verliebt in was. Jemand ist da irgendwie, setzt sich damit auseinander. Und das wird eben häufig gegen die Menschen irgendwie verwendet, im Sinne von, ah ja, aber das hast du jetzt aber nicht ganz richtig gemacht, gesagt oder umgesetzt, da ist aber ein Fehler. Das ist so dieses dogmatisch-lehrerhafte, was man sich überhaupt nicht wünscht, von dass man halt, du hast es falsch oder nicht richtig gemacht oder dass diese Energie, die du da reinsteckst, ist falsch platziert. Und das ist eine Dynamik oder eine Energie, wo man sich dann natürlich fragt, okay, dann will ich da vielleicht auch gar nicht Teil von sein. Und ich glaube auch, das ist einer der Gründe für mich auch, die da mitschwingen, warum ich zum Beispiel auch vermehrt immer noch im Singleplayer-Segment unterwegs bin. Mein Spielealltag viel daraus besteht, dass ich alleine spiele, weil ich eben zeitlich mich nicht rechtfertigen muss. Ich muss nicht immer um donnerstags und mittwochs um 18.30 Uhr vor der Matte stehen und dann da mit meinen Kollegen irgendwie den nächsten Raid machen, sondern ich kann das selber entscheiden. Ich kann selber entscheiden, was ich spielen möchte. Und ich muss mich da irgendwie nicht in Umgebungen bewegen, wo ich dafür irgendwie gejudged werde, was ich gespielt habe oder was ich eben noch nicht auf dem Kerbholz habe. Also das ist schon ein Grund, würde ich sagen. Kerstin, wie geht dir das? Du bist ja durch sowas wie League of Legends zum Beispiel oder auch du bist häufiger, guckst häufiger nochmal so auf Twitch vorbei. Wie ist da so die Stimmung?
Also erstmal bei League of Legends ist es so, ich würde das auf gar keinen Fall spielen, wenn es Voice-Chat gäbe. Also wenn es die Möglichkeit oder sogar die Voraussetzung gäbe, dass man mit Mikro kommunizieren muss und ich mich jedes Mal outen würde, dass ich eine Frau bin, dann würde ich das nicht spielen. Weil ich spiele auch seit dieser Season und das ist ein großer Erfolg für meine mentale Gesundheit, ohne Chat. Das heißt, eigentlich kann man in-game chatten, man kann sich theoretisch eigentlich schreiben, komm mal hier hin, meine Lane läuft gerade richtig gut, du kannst gleich ganken kommen. Hier nochmal ein paar Vokabeln von mir für euch.
ich verstehe gar nichts
hier. Aber die meiste Zeit wird der Chat eigentlich nur dafür benutzt, zu flamen, also sich gegenseitig zu beleidigen, runterzumachen. Und das Ding ist, mich triggert das sehr, weil dieses Spiel löst bei mir wahnsinnig viel Adrenalin aus. Und das ist dann die Erregungsübertragungsthese. Also mein Adrenalin überträgt sich auch auf meinen Gemütszustand. Ich werde sehr schnell wütend, ich bin sehr schnell getiltet und schreibe dann schnell zurück. Gemeine Sachen meistens. Ich versuche mich zusammenzureißen. Aber seitdem ich den Chat aus habe, mache ich das eben nicht mehr, weil ich es gar nicht erst mitbekomme. Und das tut gut, weil in diesem Chat auch sehr viel, ja, verbale Beleidigungen kommuniziert werden, die eben sich auch auf andere Sachen beziehen. Eben auf Geschlecht, auf Race, auf Class. Eigentlich auf alle gängigen Formen der Diskriminierung, da ist alles vertreten. Das heißt, wie gesagt, wenn es da Voice-Chat gäbe, wäre ich raus. Und ich muss auch sagen, das ist zum Beispiel der Grund, warum ich bestimmte Twitch-Channel nicht konsumiere. Auch Rocket Beans TV habe ich aufgehört, deswegen zu gucken. Nicht unbedingt nur deswegen, was die Herren dort von sich gegeben haben. Das war auch manchmal schon so, ein Schritt weiterdenken wäre gut gewesen. Sondern auch hauptsächlich wegen dem, was die Community da von sich gegeben hat. Also was für Kommentare unter den Videos bei YouTube waren, was für Sachen im Twitch-Chat diskutiert wurden. Da muss ich einfach sagen, da habe ich mich nicht wohlgefühlt an der Stelle. Also da habe ich das Gefühl, der Safe Space gilt eigentlich nur für, ja, weiße Cis-Männer, die sich so sehr wohlfühlen mit diesem Gamertag und allem, was dazu gehört. Tim, ich würde gerne noch mit dir über Gamergate sprechen. Ein Hashtag, der 2014, 2015 in allen Medien vertreten war und uns nochmal ganz deutlich gezeigt hat, wie schnell etwas durcheskalieren kann und wie laut eben ein bestimmter Teil der Gaming-Community werden kann und ja, gewaltbereit auch ist. 2014, es hat damit angefangen, dass eine Entwicklerin ihr erstes Debüt-Game veröffentlicht hat und daraufhin ein Ex-Freund, der offensichtlich noch eine Rechnung mit ihr offen hatte, in ein Chatforum abwertende, beleidigende Dinge gepostet hat. Das hat sich verselbstständigt, ist letzten Endes auf 4chan gelandet, einer Messenger-Board, der dafür bekannt ist, bestimmte Strömungen einfach zu pushen. Wenn es zum Beispiel um Alt-Right oder Neonazis geht, dann ist 4chan eigentlich immer sehr gerne oben dabei, diesen Leuten eine Plattform zu bieten. Da hat sich das also verbreitet und daraus wurde so eine sehr schnell eine riesige antifeministische Hasskampagne, die ganz dezidiert Frauen in der Gaming-Industrie anvisiert hat und die den Drohungen zugeschickt hat, die gedoxt haben, das heißt, deren Privatadressen ins Netz gestellt haben, sie öffentlich bloßgestellt haben mit Posts, mit Videos, mit Kommentaren. Und es ging so weit, dass Veranstaltungen abgesagt werden mussten wegen Amoklaufdrohungen. Also wirklich ein Ding, was seinesgleichen sucht. Und ich finde, das zeigt uns nochmal, wie schnell sowas so durcheskalieren kann.
Es zeigt auch, wie dann das Medium-Videospiel gekapert wird, um eine Ideologie zu verbreiten. Weil es geht ja da dann, natürlich war jetzt ein Spiel der Anlass, aber eigentlich nur quasi der Tropfen oder der, das hat mich jetzt provoziert. Und dann hat man sozusagen aufgerufen zum großen Heugabelwetzen und sich daran aufgehangen, um eine eben wirklich durch und durch antifeministische und eben auch eine in sich auch Hasskampagne zu fahren gegen jedwede Form von Andersartigkeit in der Spielewelt. Also es hat sich natürlich konzentriert auf eine sehr frauen- und transfeindliche Dynamik, aber es ging eigentlich schon damals auf jeden Fall gezielt gegen jede Form von Vielfalt, Diversität. Und das ist erschreckend in dem Sinne, weil natürlich das Medium-Videospiel sich vor allem im Digitalen bewegt und sich im Digitalen natürlich auch schnell unter dem anonymen Deckmantel Menschen gruppieren, zusammenfinden können, die eben nicht nur oder an der Schwelle zu, nicht nur, es ist auch schlimm genug, aber sozusagen der verbalen, digital geäußerten Drohung stehen, sondern wirklich zur Schwelle, zur Handlung, zur Gewaltbereitschaft eigentlich aufrufen. Und das ist damals erschreckend gewesen, aber ich habe es damals noch nicht so bewusst wahrgenommen. Auf jeden Fall muss ich auch ehrlich gestehen, dass ich da noch zu jung war, um das quasi wirklich mitzubekommen, aber die Resonanz daraus oder was ist daraus gefolgt, auch gar nicht so impactful war, sondern alles, die Untersuchungen, die da eingeleitet wurden, die Tatbestände, die da geprüft wurden, sind alle irgendwie fallen gelassen und alle sind da irgendwie schnell in ihre anonymen Chats dann abgewandert und wir erleben, könnte man fast sagen, oder jetzt nicht mehr so impactvoll vereint unter einem Hashtag, sondern das erleben wir ja auch ja außerhalb von dem Medium Spiel, eine Radikalisierungsdynamik, ja, dass man sich fragt, ist Gamergate zurück? Nicht unter dem Hashtag, aber eben der Impetus oder die Geste, die darin steckt, nämlich alles zu canceln oder zu verneinen oder rauszudrängen oder eben zu bedrohen, was die gute alte Videospielkultur, ja, oder das traditionelle Videospiel bedroht.
Mhm. Ja, wir sehen es an der Debatte, die gerade um Sweet Baby Inc. geführt wird. Eine Firma, die anbietet, Narrative für Games zu entwickeln, beziehungsweise sogar eigentlich noch mehr eigentlich daran arbeitet, Narrative, die bereits entwickelt wurden von den Game-Dev-Teams, von den EntwicklerInnen-Studios, zu überprüfen, da drüber zu gehen, zu beraten. Und es geht eigentlich hauptsächlich darin zu gucken, ergeben die Sinn, wie gut sind die geschrieben, muss man die hier noch mal polieren, machen die für das Spiel, also machen die auch Spaß im Spiel. So, das ist eigentlich der Hauptverdienst dieser Firma. Und seit Ende Januar gibt es eine Steam-Gruppe, also auch Steam hat Foren, in denen man chatten kann, in denen man sich verknüpfen kann. Und dort gibt es die Gruppe Sweet Baby Inc. Detected, die sich zur Aufgabe gemacht haben, alle Spiele, in denen Sweet Baby Inc., an denen die beteiligt waren, wo sie vielleicht beratend zur Seite gestanden haben, zu einer Liste zu bündeln, um diese dann gesammelt zu diskreditieren. Also zum Beispiel mit Review-Bombing, also schlechte Kommentare zu schreiben, unter jedes Spiel zu schreiben, empfehle ich nicht, weil. Und der Grund dahinter ist, sie werfen Sweet Baby Inc. vor, dass sie eine ganz klare Linke und ein Begriff, der eigentlich nur noch so von der rechten Szene als Kampfbegriff benutzt wird, woke Agenda haben. Also, dass sie dafür verantwortlich sind, dass wir andere Charaktere in Spielen sehen, dass sich die Landschaft diversifiziert, dass wir andere Themen ansprechen und einfach einen anderen Rhythmus vielleicht, ein anderes Ambiente kriegen in den Spielen. DEI ist da so die Abkürzung dafür, also Diversity, Equity und Inclusion. Also die Bemühungen eigentlich eben was zu verändern im Narrativ und bei der Repräsentation. Ja, das wird denen vorgeworfen. Es ist erstens gar nicht unbedingt die Wahrheit, also Sweet Baby Inc. ist dafür gar nicht verantwortlich. Die kommen meistens in den Prozess dazu, wenn eben eigentlich alles schon geschrieben ist. Mhm. Und dann ist es auch so die Frage, also ich frage mich immer direkt, was geht in den Köpfen vor? Warum ist das eine Gefahr, dass Spiele diverser werden? Warum wird dahinter vermutet, dass diese eine Firma dafür verantwortlich ist, uns alle zu brainwashen und uns was aufzustülpen? Das kann ich immer nicht so ganz nachvollziehen. Das macht mich ein bisschen stutzig.
Es wird ein Bedrohungsszenario irgendwie inszeniert, weil es wird quasi in dieser Geste von, ich weiß nicht, ob es damit zu tun hat, dass man sich vorstellt, dass man, oder dass das Vorstellungsvermögen nur ausreicht, dass man denkt, dass man nur etwas erobert und dann wieder unterdrückt. Das heißt, wenn jetzt die Frauensternchen quasi jetzt die Macht übernehmen im Videospiel, dann ist kein Platz mehr für die klassischen Männer quasi. Also, dass das einfach überschrieben wird. Ich glaube, diese Angst wird immer so heraufbeschworen. Und es ist aber trotzdem dann ja auch Faktum einfach nicht der Fall, wenn wir uns anschauen, dass Geoff Keighley, ja, oder jetzt quasi die E3, die immer ganz lange die Spielemesse war, wo man immer gesagt hat, da trifft sich die Videospielindustrie, jetzt abgelöst hat mit dem Summer Game Fest, quasi der Blickpunkt in der Mitte des Jahres, wo extrem viele Spiele angekündigt werden und sehr, sehr viel Reichweite generiert wird, dann war auf dem Summer Game Fest 2023 keine einzige Frau oder nicht-binäre Person auf der Bühne zu sehen, ja, und sowohl zu sehen als auch zu hören, und trotzdem wird das quasi unter dem Zitat von Geoff Keighley, hier trifft sich die ganze Videospielindustrie, kommt zusammen, um das Medium zu feiern. Und da wiegt dieses Unverhältnis, was natürlich, oder diese Ungleichheit noch mehr, weil die Gefahr, die eh gar nicht da ist, weil es ja darum geht, um den Wunsch geht, dass man eine friedliche Koexistenz führt, die eben diese Kategorien nicht mehr immer in den Vordergrund stellen muss und dass die immer wieder das sagen muss, dass wir da hinkommen, wenn dieser Kampf noch voll im Gange ist und man da eben einfach noch, wir noch nicht an dem Punkt sind, dass das, oder gerade dieser Punkt noch auf jeden Fall ja immer wieder Backlash erfährt durch diese Kampagnen wie Gamergate seinerzeit oder auch jetzt.
Ja, man hat so ein bisschen das Gefühl, die Realität ist hier in drei Stränge zerbrochen. So der Spiegel ist so zweimal durchgebrochen. Wir haben einmal die Seite von Flintermenschen und Allies, die sagen, wir sind noch nicht weit genug, verdammte Hacke, wir müssen jetzt loslegen. Wir wollen eine Quote, wir wollen mehr Repräsentation, wir wollen mehr Diversität, also die nach vorne gehen. Dann haben wir das Gegenstück auf der anderen Seite, die Menschen, die sagen, ja, wir werden hier gebrainwashed, die da oben wollen uns jetzt sagen, wie wir als Männer zu sein haben, die nehmen uns unsere Identität weg. Und wir haben die, würde ich jetzt mal behaupten, neutrale Realität von, es gibt nicht so wirklich die Gefahr von Brainwash und wir sind noch nicht an dem Punkt, wo wir genug haben, klar, aber also es gibt eine Awareness für das Problem in gewisser Form, aber eigentlich ist es so ein bisschen, wir sind auf der Mittelspur. Also so richtig passiert nicht so. Wir kriegen eine Berichterstattung darüber, dass nichts passiert. Das ist schon mal schön. Aber es ist so, man merkt so, dass unterschiedliche Teile der Gaming-Community sehr an unterschiedlichen Standpunkten stehen und gar nicht so richtig mehr in Kontakt kommen. Also wie wir es ja häufig gerade mit vielen verschiedenen Themen bemerken, die einen stehen im ganz rechten Lager, die anderen stehen im linken und man kann eben kaum ins Gespräch kommen, weil so wenig Tischfläche, an dem man sich zusammenfinden könnte, um in Ruhe und friedlich, wie du sagst, ins Gespräch zu kommen und zu gucken, okay, wie können wir den einen die Angst nehmen und den anderen die Hoffnung geben?
Da bleibt so ein bisschen die Frage, wie kann man damit umgehen, sowohl wenn einem sowas begegnet, wenn man diese Mechanismen spürt an einem selber, egal auf welcher Basis, dann hängt das natürlich zusammen damit, wie sich nicht toxischen Umgebungen auszusetzen und je nach Energielage entweder das zu melden, sich zu versuchen, in den Möglichkeiten, die es geht, irgendwie an Leute oder Menschen zu wenden und das irgendwie zu melden in irgendeiner Art und Weise, was ja häufiger passiert, dass es irgendeine Moderationsebene gibt, die man irgendwie nutzen kann. Es gibt auch natürlich die Möglichkeit, dass das Internet und die Welt ist ein großer Ort und es gibt, wenn es dann vielleicht auch kleinere Punkte sind, an denen sich tollere Menschen sammeln, nach denen natürlich Ausschau zu halten und natürlich auch selber vielleicht an sich zu arbeiten, zu Leute darin zu bestätigen oder zu ermutigen, in dem, was sie tun, eben auch Videospiele zu spielen. Und natürlich gibt es da Momente, in denen man das vielleicht ausgiebiger tut und ein bisschen mehr. Aber solange das ja keine lebenseinschränkenden Ausmaße annimmt, ist das ja auch völlig in Ordnung und förderungsfähig und eine Leidenschaft und ein Hobby, was genauso dastehen sollte wie Hobbyhorsing zum Beispiel.
Auf jeden Fall. Grandios.
Ich träume von einer Welt, in der Potterheads, Swifties und die Minecraft-HardlinerInnen, die seit 10 Jahren dieses verpixelte Klotzspiel spielen, sich irgendwo auf einer Party treffen und irgendwie nicht nur einen schönen Abend, sondern eben auch darüber hinaus Bande knüpfen und sich darüber freuen, dass alle eine Leidenschaft für ein Thema, ein Ding oder eine Person teilen.
Ich glaube auch, dass es wichtig ist, immer wieder in Relation zu setzen. Da sind Leute laut und fordern Sachen, die vielleicht absurd sind, weil sie gar nicht mit einer realen Bedrohung zu tun haben. Aber das ist nicht die Mehrheit. In dieser Steam-Gruppe sind 100.000 Mitglieder, ja, aber auf eine gesamte Community gerechnet von Menschen, die mit Games interagieren und das als ihr Hobby nennen, ist es immer noch eine kleine Gruppe. Und die sind wütend und wir sind vielleicht über die wütend. Und die Wut ist total berechtigt. Aber ich glaube, daraus wieder zu kommen und zu sagen, okay, und die Wut kann ich für immer anhalten. Was gibt es denn auch für positive Dinge? Oder was wollen wir denn bewirken? Was sind denn unsere Hoffnungen und Ziele? Und sich da immer wieder so ein bisschen versuchen, den Fokus rüberzureißen. Weil das ist auch so, dass wenn wir in dieser Wut verhaftet bleiben, wir uns immer nur über solche Extreme aufregen und gar nicht unsere Energie dahin schieben können, wo es eigentlich gebraucht ist. Also man hat so das Gefühl, die bremsen uns auch noch ganz schön aus, weiterzukommen, weil die immer den Fokus wieder zurück, die nehmen immer den Scheinwerfer und richten ihn wieder auf sich. Und eigentlich bräuchte es diesen Scheinwerfer wo ganz anders. So. Und ich glaube, das ist wichtig, sich einfach darauf nochmal zu verständigen, zu gucken, ja, okay, das sind die einigen wenigen, das ist nicht cool, was die machen. Wir müssen das im Blick behalten. Aber jetzt lasst uns doch auch nochmal hier hingucken und jetzt lasst uns was für diese Community tun und weiterdenken. Und ich für meinen Teil bin auch so ein bisschen der Meinung, diesen Tag, diesen Identifikationstag, den Begriff Gamer, ich glaube, den so wirklich zu reclaimen und da so stolz drauf zu sein, zu sagen, ich bin Gamer oder Gamerin, ich glaube, das ist gerade einfach schwierig, solange das ein gewisser, ja, schon eine Art von Kampfbegriff ist und eine bestimmte Gruppe darauf, eine gewaltbereite Gruppe, mindestens verbal gewaltbereite Gruppe, darauf so stolz ist, kann ich den gerade nicht guten Gewissens benutzen. Das heißt aber noch lange nicht, dass ich nicht weiter über mein Hobby reden werde und über die Spiele, über die sprechen, die ich gerade spiele und auf die ich Lust habe und die ich gerne mit meinen Freunden und Freundinnen teilen möchte. Genau, es ist, glaube ich, nur einfach eine Frage von, wie möchte ich meine Leidenschaft für Games, für Spiele kommunizieren und ausdrücken? Mit wem möchte ich mich vielleicht verbünden? Und von welchen Menschen möchte ich mich vielleicht aber auch ganz klar abgrenzen? Weil die eine sehr feindliche Weltanschauung teilen, die ich nicht, ja, die ich nicht anerkennen möchte, der ich keinen Raum geben möchte.
Für mich hat es auf jeden Fall auch mit Gewichtung zu tun. Für mich sind Videospiele ein großer Teil meiner Identität auch, aber eben nicht nur, nicht der einzige. Also ich bin nicht nur GamerIn oder SpielerIn oder Zocker. Ich bin auch vieles mehr und ich glaube, das ist auch gut, wenn man sich einfach noch andere Dinge hochhält, die dann und das auch nicht als einziges Ding auf den Sockel seiner Identität stellt, sondern eben noch schaut, was kann ich noch, was bin ich noch oder was oder macht mich das wirklich jetzt auch so aus oder ist es einfach nur eine Sache, die ich ab und zu tue, ja, also auch da zu sein, okay, ich mache das eben, aber es ist nicht so, ich muss mich da nicht von morgens bis abends mit beschäftigen. Kerstin, womit ich mich aber immer wieder gerne beschäftige, ist mit Videospielen und das mit dir zu tun. Es war mir wieder eine große Freude mit dir, über dieses Medium zu sprechen und das werden wir auch weiterhin tun. Ich freue mich schon auf die nächste Folge. Wenn ihr gerne Anregungen habt oder euch mit uns verbinden wollt, ja, in die kleine, aber muckelige und nette Hidden Gems Community, dann schreibt uns doch gerne unter hiddengems@mail.de. Ganz oldschool, abseits von Reddit, Twitch und Discord.
Per Mail.
Eigentlich müssten wir eine Faxadresse haben. Das würde eigentlich zu uns alten kleinen Boomer-Mäusen passen.
Ihr Lieben, das kommt noch. Spätestens, wenn wir dann uns selber gedoxt haben im Internet, dann wisst ihr, wo ihr uns auch noch zu Hause finden könnt. Und jetzt bleibt uns, glaube ich, einfach nur zu sagen, seid lieb, seid nicht so streng zu euch und anderen, wenn euch das nächste Mal jemand davon erzählt, dass er oder sie Videospiele mag oder skeptisch darauf reagiert, dass ihr Videospiele magt, dann bleibt locker. Geht ins Gespräch. Wir sind doch alle Menschen. Mit diesem cheesy Abschluss. Vielen Dank, Tim. Und bis zum nächsten Mal, ihr Lieben.
Tschüssi, bis bald.